Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Urzeitmythen, Glaubenskriege, Heretikerinnen und religiöse Revolutionäre. Leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel. Fragen nach Leben und Tod und neuer Spiritualität. Ethik in Politik und Wirtschaft, aber auch Rituale, Digital Religion und Spiritual Care. Das alles treibt uns um. Uns, Forschende und Studierende derselben Fakultät, und darüber werden wir in diesem Podcast sprechen. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Heute Morgen bin ich mit meinem Kollegen Konrad Schmid verabredet, der sich seit Jahrzehnten mit dem antiken und zeitgenössischen Israel auseinandersetzt. Es liegt natürlich bei ihm auch nahe, denn er ist Spezialist für die hebräische Bibel und das antike Judentum. Guten Morgen, Conny.
Guten Morgen, Dorothea.
Hast du heute Nacht auf der Straße getanzt?
Nein, ich habe geschlafen.
Auch schön. In Israel wurde ja vor einiger Zeit vor Freude über die Impferfolge auf den Tischen getanzt. Und Gazastreifen heute Nacht dann auf der Straße. Ich nehme an, du hast zwar geschlafen, bist aber dann heute Morgen auch erleichtert gewesen über die Waffenruhe nach 11 Tagen gegenseitigen Beschuss, oder?
Selbstverständlich, es ist immer besser, wenn die Waffen schweigen, als wenn sie sprechen.
Wann warst denn du das letzte Mal in Israel?
Das letzte Mal in Israel dürfte ich wahrscheinlich vor etwa 2 Jahren gewesen sein. Ich gehe sonst oder ich fahre sonst eigentlich fast jedes Jahr einmal nach Israel aus verschiedenen Anlässen.
Und damals sah die Welt noch anders aus, oder? Vor 2 Jahren.
Ja, ich meine, es ist eigentlich sehr interessant zu sehen, dass die Aufmerksamkeit für den Konflikt im Nahen Osten, also vor allem in Israel, dass die Aufmerksamkeit seltsamerweise aus der Distanz geschärfter ist, als wenn man sich wirklich dort aufhält. Also wenn man in Israel lebt, dann geht man zum Supermarkt, man geht ins Restaurant und natürlich kann ich mich informieren darüber, was vorgeht. Aber die Aufmerksamkeit ist einfach ganz anders gelagert, wenn ich hier in der Schweiz bin und die Tagesschau sehe und man natürlich dann vor allem die Konfliktherde als solche betrachtet, beziehungsweise jetzt in Zeiten jetzt nicht eines akuten Aufflammens des Konflikts wie heute, ist es ja so, dass das wirklich nur dann berichtet wird, wenn es wieder einen Zwischenfall gab.
Kannst du dich denn an ein konkretes Erlebnis erinnern, wo du vielleicht inmitten all dieses ganz normalen Alltagslebens in Israel die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern dann persönlich spürbar erfahren hast?
Ja, wir haben ja mit unserer Familie 2012-13 das akademische Jahr in Israel, also in Jerusalem, verbracht und im Herbst 2012 war eigentlich ein ganz vergleichbarer Gaza-Konflikt, der auch mit enormem Beschuss aus dem Gazastreifen wiederum bis nach Jerusalem erfolgte und umgekehrt natürlich auch mit massiven Militärschlägen von Israel gegen die Hamas in Israel. Es war für mich insofern außerordentlich unangenehm, als ich wirklich am Tag, bevor das losging, nach Amerika flog, an einen Kongress nach Chicago und meine Familie, also die beiden Töchter und meine Frau, blieben da. Die Töchter waren damals junge Teenager, also 12 und 13. Und ich kam genau am Tag zurück, nachdem dieser Konflikt jedenfalls als waffengewaltiger beendet war. Also ich befand mich gewissermaßen wirklich als Held in der sicheren Zone in Amerika, während meine Familie da war. Und es war für mich insofern eine Ja, also ich konnte relativ beruhigt sein, weil ich mit israelischen Kollegen da war, also dem Archäologen aus Tel Aviv, der ein hoher Offizier ist in der israelischen Armee und der mir immer genau sagen konnte, wie gefährlich es in Jerusalem ist. In Jerusalem heulten auch die Sirenen, man musste in den Shelter gehen, also in den Bunker. Unsere Töchter mussten das auch in der Schule und das war für sie schon ein einschneidendes Erlebnis, dass man also während des Unterrichts sich in einen Keller begeben muss. Allerdings war damals eben die Reichweiten der Raketen waren so gelagert, dass die Raketen eigentlich wirklich nur bis an Jerusalem heranreichen konnten. Es war eigentlich mehr ein symbolischer Akt damals der Hamas zu zeigen. Also wir befeuern nicht nur Sderot und Ashkelon, also was in der Nähe ist, sondern ihr könnt euch auch in Jerusalem nicht sicher fühlen. Und also offenbar hat man das immerhin so ernst genommen, dass man wirklich auch diese Shelter dann aktiviert hat. Aber mir wurde eben gesagt, also für Jerusalem ist insofern die Bedrohungslage nicht so ausgeprägt, zumal es natürlich auch ein Riesendrama wäre, wenn eine solche Rakete aus dem Gazastreif auf dem Tempelberg landen würde. Das wäre natürlich ein GAU sondergleichen und absolut kontraproduktiv für die Aggression der Hamas.
Ich war gestern bei meinem Friseur, bei Pino, und mit Pino kann man sich über alles Mögliche unterhalten, von italienischer Pasta bis dem Konflikt im Gaza. Und prompt hat er mich dann auch gefragt, also ich mit nassen Haaren, er mit der Schere in der Hand, was denn um Himmels Willen die Religion mit diesem Konflikt zu tun hat.
Also das ist natürlich eine außerordentlich komplizierte Frage, auf die es schlicht keine Antworten gibt. Also um möglichst wenig Missverständnisse zu produzieren, würde ich vielleicht auf eine solche Frage zunächst einmal sagen, die Religion steht sicher nicht im Vordergrund. Also es ist ein politischer Konflikt, der aber natürlich von verschiedenen Seiten und auf verschiedenen Ebenen religiös eingefärbt ist, religiöse oder religionsgeschichtliche Wurzeln hat, die sicher eine Rolle spielen. Also ich denke zunächst einmal, man kann bei allen historischen Ereignissen kurz-, mittel- und langfristige Wurzeln unterscheiden. Und die kurzfristigen Wurzeln hier liegen ja eigentlich auf der Hand. Also es ging um diese Wohnungen in Sheikh Jarrah, also diesem Gebiet etwas nördlich von der Altstadt im sogenannten arabischen Ost-Jerusalem, wo es darum ging, dass dort Siedler Wohnungen für sich beanspruchten. Und schon hier ist die Berichterstattung natürlich außerordentlich einseitig zum Teil. Manche sagen, es ist schlicht einfach eine Enteignung. Andere sagen, diese Wohnungen gehörten vor 1948 jüdischen Familien. Es gibt darauf ein Recht. Also das war einer der Auslöser. Dann gab es diesen Zusammenstoß auf dem Tempelberg mit den Sicherheitskräften und am sogenannten Jerusalem-Tag, der die Einnahme Jerusalems nach dem Sechstagekrieg feiert. Das war auch eine Provokation.
Vielleicht musst du das kurz erklären, wer da wen provoziert hat.
Ja, auch das ist natürlich wiederum eine Frage der Perspektive. Also wenn du eine eher pro-israelische Berichterstattung liest, dann ist es so, dass man sagt, auf dem Tempelberg wurden die Sicherheitskräfte angegriffen. Und wenn man eher pro-palästinensische Berichterstatter sich anhört, die sagen, die Sicherheitskräfte waren natürlich außerordentlich aggressiv und wir wurden angegriffen. Bezüglich dieses Marsches durch die Altstadt am Jerusalem-Tag, da kann man sagen, das ist natürlich eine Provokation, wenn man einfach quer durch das arabische Viertel läuft, um zu zeigen, uns gehört die ganze Altstadt.
Also Israelis sind marschiert.
Ja, genau. Ja. Also diese diese Altstadt ist ja in vier Viertel aufgeteilt, das christliche, das armenische, das arabische und das jüdische Viertel. Und dieser Zug war wirklich, also war ja eine jüdische Proklamation am Jerusalemtag. Jerusalem gehört ganz uns. Also das sind die allernächsten Auslöser dieses Konflikts. Hinzu kommt jetzt noch die politische Situation einerseits von Benjamin Netanyahu in Israel, andererseits von der Hamas im Gazastreifen. Benjamin Netanyahu steht kurz vor einer Koalitionsbildung und es hätte eigentlich das erste Mal nun eine kleine arabische Partei, die sogenannte Ra'am-Partei, in der israelischen nationalen Politik hätte das Zünglein an der Waage spielen können. Und das hat interessanterweise, obwohl das eine Riesenchance wäre für den Nahostkonflikt, dass man alles in die politische Ebene verlagert, das hat weder Netanyahu noch der Hamas überhaupt gepasst. Also, und insofern kam es beiden Seiten eigentlich gelegen, dass man hier eine Gewaltspirale eigentlich gar nicht verhindern wollte. Für Benjamin Netanyahu war es wichtig, es gibt vielleicht wieder Neuwahlen, dass er sich als starker Kriegsheld zeigen kann. Und für die Hamas war es natürlich überhaupt nicht eine Lösung, die sie bisher auch verfolgt oder überhaupt gut fänden, dass man auf diplomatischem Weg irgendwelche Kompromisse findet, sondern die Hamas möchte nicht eine Zwei-Staaten-, sondern eine Ein-Staaten-Lösung im Gebiet des jetzigen Groß-Israel, aber natürlich nur für die Araber. Und so gab es eigentlich kein Interesse daran, diesen Konflikt zu vermeiden. Im Gegenteil, das Interesse lag eigentlich dabei, wirklich die Gewalt jetzt eskalieren.
Also wenn man das verkürzt darstellt, dann wäre es einerseits eine massive Provokation bis ganz konkrete Drohungen von Seiten jüdischer, israelischer Siedlerinnen und Siedler, aber auch anderer Menschen im Hinblick auf Ostjerusalem und der Anspruch, eben Ostjerusalem jüdisch-israelisch zu gestalten und umgekehrt dann die wiederholte Proklamation der Hamas, dass sie Israel als Staat nicht akzeptieren und letztendlich darauf zielen, Israel zu vernichten.
Genau, und also diese beiden Dinge liegen natürlich auf zwei leicht unterschiedlichen Ebenen und die religiöse Dimension kommt jetzt natürlich einfach schlicht dadurch hinein, dass die beiden Seiten wirklich auch religiös natürlich differenziert sind, wobei man hier vielleicht wirklich sagen muss, nicht exklusiv, denn auf der israelischen Seite haben sie natürlich vor allem Angehörige des Judentums, aber nicht nur, also in der israelischen Armee dienen auch israelische Araber und Araberinnen und umgekehrt haben sie, also jetzt nicht Hamas-Sympathisanten natürlich, aber sie finden sozusagen im linken politischen Spektrum natürlich auch wirklich diese pro-palästinensischen Positionen innerhalb des progressiven Judentums. Ich denke, die religiöse Dimension kommt natürlich vor allem hinein über die Zeit nach 1948. Ich glaube, also es ist politisch etwas unkorrekt, das zu sagen, aber der Staat Israel ist natürlich in einer gewissen Weise möglich geworden durch die Shoah, die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs. Es war klar, dass es dadurch ein moralisches Recht gibt, eben mit Theodor Herzl gesprochen, eine Heimstätte für das Judentum einzurichten. Und das Land Israel war halt damals nicht leer, sondern es gab Bewohner dort. Und dadurch entstand natürlich diese religiöse Dimension dieses Konflikts. Also da kommen diese jüdischen Einwanderer, die natürlich schon vor dem Zweiten Weltkrieg da war, in der großen ersten und zweiten Aliyah, also den Einwanderungsbewegungen anfangs des 20. Jahrhunderts, die eine wichtige Rolle spielten. Aber nach 1948 und der Gründung des Staates Israels, der ja sofort den sogenannten Unabhängigkeitskrieg auslöste, damals war dieser Konflikt, der um Land, um Macht ging natürlich, war von allem Anfang an religiös konnotiert und auch religiös aufgeladen.
Warum politisch unkorrekt? Also auf den ersten und auch auf den zweiten Blick scheint das doch historisch ziemlich einsichtig zu sein, dass der Staat Israel unmittelbar mit der Shoah zusammenhängt.
Ja, ich glaube, also dass, also jedenfalls in Israel, je nachdem, mit wem man spricht, legt man natürlich lieber den Akzent darauf zu sagen, man hat uns das nicht gewährt, also wir sind nicht ein Staat, der aus dem schlechten Gewissen Europas resultiert, sondern wir sind ein Staat, wir haben uns das erkämpft, es war unser eigener Wille und es ist unsere eigene Leistung, dass wir hier jetzt da sind.
Diese religiösen Bezüge, die werden ja selbst von sehr säkularen Autorinnen und Autoren immer wieder angedeutet, häufig umreflektiert, habe ich den Eindruck, wenn vom Heiligen Land oder der Heiligen Stadt die Rede ist. Man kann da ja noch weiter in die Geschichte zurückgehen. Du hast schon gesagt, es gibt sozusagen die kurzfristigen, die mittelfristigen und die langfristigen Bezüge.
Ja, also ich würde jetzt mal sagen, alles, was im 20. Jahrhundert spielt, ist sagen wir mal kurz bis mittelfristig. Ich denke, um diesen Streit um das Land zu verstehen, muss man vielleicht aus dem 20. Jahrhundert zuerst ins 19. Jahrhundert zurück. Mhm. Das 19. Jahrhundert ist in Europa das Zeitalter der Bildung der Nationalstaaten, Frankreich, Deutschland, Italien und so weiter, auch die Schweiz natürlich. Und man kann sich das 19. Jahrhundert eigentlich gut vorstellen mit seinen politischen Wertvorstellungen. Das Wichtigste ist es, für ein Land eine Nation zu sein. Und das Schlimmste ist es, keine Nation zu sein. Mhm. Und der Zionismus entsteht eben nicht zufällig, eben mit Theodor Herzl und diesen Fragen, wohin eigentlich diese in der Diaspora lebenden Juden und Jüdinnen gehen können, entsteht im Rahmen dieser Wertvorstellung. Also das spielte eigentlich immer eine riesige Rolle.
Das ist aber eine politische Wertvorstellung, das ist jetzt nicht unbedingt eine religiöse.
Nein, es ist nicht nur eine politische, es ist auch eine romantische Wertvorstellung. Also es hat natürlich auch ein bisschen mit tribalem Denken zu tun. Wir gehören zusammen, also wir Deutschen, ihr Franzosen, wir Schweizer, ihr Italiener und wir Juden, ihr andere. Und wir müssen wirklich zusammen sein. Aber wenn man sich natürlich die längere politische Geschichte anschaut, war das Judentum wie kein Volk natürlich trainiert, in einer nichtstaatlichen Existenz zu überleben. Also wenn man von 1948 zurückgeht, dann muss man bis in die Hasmonäerzeit, also bis ins erste Jahrhundert vor Christus zurückgehen, wenn man fragt, wann war eigentlich das Judentum zuletzt in einem souveränen Staat organisiert. Und nach der Zerstörung Jerusalems durch die Römer, 70 nach Christus, also wirklich in der Antike, hat das Judentum in der Diaspora überlebt durch seine ethnische, kulturelle, religiöse Kohärenz. Und es hat auch eine eigene Gesetzgebung ausgeprägt. Und diese eigene Gesetzgebung hat es dem Judentum gewissermaßen eben in nichtstaatlichen Strukturen ermöglicht, zu überleben. Und insofern eben ist natürlich jetzt die Frage der Identität, wer ist eigentlich ein Jude oder eine Jüdin, ist im Wesentlichen ist durch diese religiösen und kulturellen Faktoren bestimmt. Und das macht natürlich im heutigen Konflikt auch eine wichtige Dimension aus und eine gewisse Schieflage. Also wer immer eine jüdische Mutter oder Großmutter vorweisen kann, darf in Israel einreisen und die Staatsbürgerschaft beantragen. Wenn ich aber ein palästinensischer Flüchtling bin, irgendwo in einem Lager im Libanon, dann darf ich nicht zurückkommen.
Obwohl vielleicht meine Großeltern da gelebt haben oder meine Urgroßeltern.
Genau, ja.
Insofern ist das eigentlich das Gegenteil eines säkularen Staatsverständnisses.
Ja, also das ist natürlich wiederum eine wirklich absolut heiße Kartoffel. Denn wenn man in Israel fragt, dann ist die Antwort ganz klar. Wir sind ein säkularer Staat. Das sieht man nur schon an den theologischen Fakultäten, die es nicht gibt. Aber zum Beispiel die ganze Religionsausbildung. Natürlich lernt man Bibel, aber das ist ein kulturelles Element, das in den Schulen eine Rolle spielt. Aber es darf keine religiöse Ausbildung geben an staatlichen Bildungseinrichtungen. Das muss alles privat sein. Also man hat hier eigentlich ein klares Verständnis. Das Einzige, wo man sich eben eigentlich da, oder wo man gewisse Kompromisse eingegangen sind, das sind die Frage der Heirat. Also das hat man 1948 gewissermaßen den religiösen Institutionen überlassen. Heiraten können wirklich vollgültig durch die entsprechenden Rabbinate vollzogen werden. Nicht durch die Liberalen, das ist nicht anerkannt. Aber es gibt gewissermaßen diese zivilrechtlich relevante Heirat, die wir ja zum Beispiel nicht haben. Also wenn man bei uns in der Kirche heiratet, hat das mit dem Zivilstand herzlich wenig zu tun. Und das andere ist natürlich eben die Abstammungsfrage, wer ist ein Jude, wer ist eine Jüdin, wer darf bei uns die Staatsbürgerschaft beantragen. Das ist in dem Sinn, wenn du so willst, eben auch nicht religiös bestimmt, denn ob deine Mutter oder Großmutter religiös war, spielt überhaupt keine Rolle, sondern es ist im Prinzip einfach die entsprechende Zuordnung zu dieser Religion, die hier ausschlaggebend ist. Also ich würde sagen, Israel ist in dem Sinn weder ein religiöser noch ein säkularer Staat. Die Selbstwahrnehmung ist eher, dass man sagt, man will säkular sein, aber es gibt natürlich ganz wichtig religiös eingefärbte, religiös determinierte Elemente, die die Politik bestimmen. Man muss vielleicht auch sagen, eben wenn man auf die Bevölkerungszusammensetzung schaut, 60% der Bevölkerung in Israel ist säkular. Also die verstehen sich zwar als Juden, Jüdinnen, hätten kein Problem, das zu sagen, aber sie praktizieren nicht. Es gibt 10% Ultraorthodoxe und die verbleibenden 30%, die sind irgendwo im orthodoxen Spektrum, modern orthodox oder vielleicht auch reformed, wie auch immer.
Das heißt, man kann eigentlich, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagen, dieser ganze Konflikt wird zum Teil gezielt mit religiösen Narrativen legitimiert, also Stichwort Heiliges Land oder der Tempelberg oder solche bestimmten Orte, die religiös aufgeladen sind. Aber es ist insofern kein religiöser Konflikt, als sich da nicht bestimmte religiöse Einheiten notwendigerweise gegenüberstehen. Weder die Hamas ist primär eine religiöse Organisation, noch sind es die nationalistischen Israelis.
Ja, ich meine, ich glaube, das hat natürlich auch wieder viel damit zu tun, von welcher Perspektive man auf den Konflikt schaut. Also wenn man jetzt Benjamin Netanyahu fragen würde, der sagt einfach, ja, wir werden bedroht und wir müssen uns gegen diese Bedrohung wehren. Mhm. Ich glaube, es ist vielleicht eher aus der Außenperspektive, dass man häufig das Ganze als einen religiösen Konflikt wahrnimmt. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen mit der Aufmerksamkeitsprägung des westlichen Publikums seit 9/11 zu tun. Islamismus ist Gewalt, ist politische Gewalt. Und für die Hamas-Seite stimmt das ja auch ein bisschen, oder? Die Hamas ist eigentlich eine Abspaltung der Muslimbrüderschaft, ist klar eine religiöse Organisation gegenüber der Fatah, die im Westjordanland herrscht, die säkular geprägt ist, also auch Mahmoud Abbas, der Palästinenser Präsident, gehört dieser Fatah zu. Also da kann man sehen.
Wobei interessanterweise der Präsident jetzt, also er ja nicht der Meinung ist, dass Israel, also er würde ja Israel ein Existenzrecht zugestehen. Es ist ja die Hamas, eben gerade die, wie du natürlich völlig zu Recht sagst, die massiv auch religiös geprägte und mit religiösen verwurzelnde Partei, die Israel dieses Recht abspricht. Ja.
Also ich meine, wenn wir schon bei Abbas sind, muss man auch sagen, Mahmoud Abbas, sozusagen der Dritte im Bunde neben Netanyahu und der Hamas, hatte auch null Interesse und war vielleicht auch eine der kurzfristig wichtigsten Faktoren, wieso dieser Konflikt entbrannte. Denn er hat am 29. April die Wahlen in den Palästinensergebieten annulliert. Er ist 85. Die Palästinenser konnten im Jahr 2005 das letzte Mal über ihre Regierung abstimmen und Abbas hätte verloren. Also von dahin kam ihm das jetzt auch eigentlich gelegen, dass man jetzt diesen Krieg hat. Und da muss man sich nicht darüber unterhalten, wann finden die Wahlen statt, an denen er abgewählt wird.
Du, leider ist unsere Zeit jetzt sozusagen auch abgewählt, denn an sich würde ich dir natürlich zum Abschluss gern fragen, ob denn die Konsequenz aus dem, was du gesagt hast, ist, dass da es in der Schweiz theologische Fakultäten gibt, ist die Schweiz kein säkularer Staat.
Also ich meine, bei der Schweiz würde ich einfach auf Bundes- und Kantonsebene unterschiedlich argumentieren. Die Bundesverfassung hält ganz klar fest, das Verhältnis des Staates zu den Religionsgemeinschaften ist Kantonsangelegenheit. Und in der Schweiz gibt es theologische Fakultäten, wie es übrigens auch vielleicht im dezidiert atheistischsten Staat in Europa eigentlich immer theologische Fakultäten gegeben hat, staatliche, nämlich in der DDR während der ganzen Zeit. Also die theologischen Fakultäten sind vielleicht nicht der beste Gradmesser für die Frage, wie säkular oder religiös ein Staat ist.
Vielen Dank, Conny. Also jetzt hoffen wir vermutlich beide, dass der Waffenstillstand erstmal anhält, im Idealfall möglichst so lange, bis vielleicht erstaunlicherweise doch noch eine Lösung gefunden wird für diesen Konflikt. Und wir beide hoffen weiter auf gedeihliche, nicht so tribal geprägte Zusammenarbeit in der Fakultät hier in Zürich.
Danke, Dorothea, selbstverständlich. Ich freue mich darüber, dass es unsere Fakultät gibt. Und ich denke, für mich ist eben eine der wichtigen Aufgaben einer theologischen Fakultät so etwas wie eine Religious Literacy herzustellen. Und ich glaube, das fehlt eben an verschiedenen Orten und Stellen. In Israel übrigens auch in Amerika. Und das zeigt für mich, ist für mich eigentlich ein gutes Beispiel, wo man die Grenzen des Laizismus auch kultur- und politikgeschichtlich aufzeigen kann.
Das schreit nach einem nächsten Podcast. Also, tschüss, Conny.
Ciao, Dorothea.